Ich erinnere mich, wie ich in der Bibelschule war. Da waren wir ja aus vielen Nationen, das war sehr international da. Der Apostel war argentinisch, die Leute waren alle englisch und da gab es welche aus Argentinien und von überall. Und wir hatten auch zwei, drei Leute, die sprachen Französisch ursprünglich, die kamen aus Guadeloupe, das sind auf den Antillen, also da, wo auch Jamaika ist und so. Und wir hatten Hal Weisner da als Bibelhausvater mit und der hatte uns zu Weihnachten ein super Hochzeitsmahl Jesu-mäßiges Weihnachtsessen versprochen, hat auch tief in die Tasche gelangt selber, wir hätten uns das nicht leisten können und hat uns ein tolles Essen gemacht und es war so ein alter englischer Landsitz mit einem riesen Kamin und so und wir hatten also langsam den Bauch voll, die Kerzen leuchteten und wir bekamen also so langsam alle so den seligen Schein und sanken immer tiefer in unsere Couch rein. Ja. Und derweil konnte ich im Augenwinkel immer Mary Lou, so hieß das junge Mädchen, die tat sich so ein bisschen schwer mit der anderen Kultur, im Auge behalten. Und die wird immer nervöser. Je stiller und größer unser Heiligenschein wurde und je wohliger wir uns in der Weihnachtsstimmung versenkt haben, desto unruhiger wurde sie. Und auf einmal springt sie auf, rennt zum Ghetto-Booster und haut auf die Starttaste und hat so ein total fröhliches Lied abgespielt und fing an zu tanzen und sagt, hey Leute, it's Christmas! Ich bin dann dahinter gekommen. In Guadeloupe ist es natürlich total warm. Und Weihnachten ist kein Mensch zu Hause. Das Wichtigste an Weihnachten ist, auf die Straße zu gehen und gemeinsam mit viel Lämpchen, mit Tannenbäumen in Guadeloupe und so, ne, alle aus Plastik und so, einfach Weihnachten zu feiern, auf der Straße fröhlich zu sein. Die Jugend zieht durchs Dorf oder durchs Städtchen. Ja, und es ist eigentlich sowas wie ein Volksfest. Und sie dachte einfach, irgendwas wäre ganz am Schieflaufen, wie wir so in unsere Weihnachtsstimmung kamen. Und ich weiß nicht, also unser Text hier, der sagt Folgendes. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Das war die Freisetzung aus Ägypten. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel, den du durchs Blut und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt werden. Nee, du musst von Anbeginn drücken. Ich habe ein neues Teil. Tada! Da. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ich habe dann mal darunter geschrieben, jetzt, da, ja, in grün jetzt, neu, ja. Der Prophet Jesaja, Kapitel 9, Verse 1 bis 5, circa 700 vor Christus. Also 700 Jahre lang von dieser Weissagung abgesehen, angefangen, hat tatsächlich Israel auf den Messias gewartet. Eigentlich noch länger natürlich, aber diese sehr konkrete Sache, das fand ich sehr schön. Und so denke ich mir auch immer, eigentlich ist es ja wirklich so, Weihnachten ist ein sehr fröhliches Fest eigentlich. Ja? Man freut sich doch sehr. Und dann habe ich persönlich tatsächlich, wer spielt da hinten nichts? Dann bitte ich dich, ja. Also diese Woche war für mich, das war jetzt, warum ich beim Zeugnis gesagt habe, ich hätte was zu sagen, also ich von dem leckeren Braten mal, den ihr alle verpasst habt bei mir Sonntag, Mal abgesehen, hatte ich eine sehr nette Begegnung mit einem älteren Ehepaar, die ich seit fast 30 Jahren kenne. Und da hat mir das hat mir das wieder bewusst gemacht. Ich war dann beim Weihnachtskarten durchgehen. Ich habe so eine Kartensammlung und da sind auch viele Spruchkarten. Da fiel mir diese Spruchkarte, die wollte ich dann jetzt nicht abknipsen und da reinstellen, habe ich nur den Text reingenommen. Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Und es geht doch nichts darüber, wenn man gemeinsam irgendwo mit jemandem in der Ecke sitzt und wirklich sein Herz öffnen kann und so ein richtig warmer, tiefer Austausch ist, wo man weiß, man ist nicht nur Oberfläche an Oberfläche, sondern man ist einander begegnet. Also ich glaube, davon leben wir in dieser Zeit besonders, dass die vielleicht geringeren sozialen Aktivitäten und dass man den Massen nicht so begegnet, dass man aber dem Einzelnen doch sehr begegnet hat. Und da ist meine Hoffnung, dass wir alle dieses Jahr wirklich hingehen und da dranbleiben, die wenigen Kontakte, da einfach Qualität reinzubringen und wirklich tiefer zu gehen, auch mal den Mut zu haben. Ich habe dann einfach vorher gebetet und hatte den Eindruck, ich sollte mal fragen, dieses alte Ehepaar, was sie denn glauben würden, jeder einzeln, was die drei größten Pfeiler oder Prinzipien einer echten geistlichen Autorität wären. Das war einfach der Gedanke, den wir hatten. Und über diesen Einstieg sind wir dann direkt auf eine ganz andere Ebene im Gespräch gekommen. Und das wünsche ich zu Weihnachten jeden von uns, dass wir solcherlei Gespräche und Begegnungen haben. Ja? Ansonsten bleibt im Augenblick nur zu sagen, herzlichen Dank für ein weiteres Jahr Agape-Gemeinde, herzlichen Dank für euer Teilnehmen, Anteilnehmen, euer Dasein, euer Mitdabeisein, eure Unterstützung, euer Tragen, eure Verantwortung übernehmen, euch Gedanken mitzumachen. Wir haben ja den zweiten Gemeindetag immer wieder verschieben müssen, der ist wirklich nicht vergessen. Wir sehen nur keine Chance, das im Augenblick gescheit durchzuführen, bei einem Lockdown zum nächsten Lockdown. Und ich möchte einfach Danke sagen, auch persönlich Danke sagen, anstelle der Missionare, wir sind ja jetzt dann sozusagen drei Missionare fast, die davon leben, ja, dass ihr uns mit unterstützt, ja, die Mülls, die wirklich eine super Arbeit dort unten machen, ja, und natürlich Pestkes, die ein wachsendes Missionswerk erfolgreich leiten und eben auch dank unserer Unterstützung und dann meine Wenigkeit. Ist auch noch da und ich freue mich einfach. Herzlichen Dank. Das mal dazu. Irgendwie müssen wir da noch dran arbeiten. Seid ihr da immer am Spielen? Nee, ne? Man muss einfach nur starten und nichts mehr machen, oder? Ja. Ist das das oder war es das? Wieso kann ich nicht vor- und zurückspulen, ihr Lieben? Irgendwas, das hat vorhin doch noch einwandfrei funktioniert, die ganze Zeit. Okay, jetzt tut's. Dann wollte ich kurz, ihr seht, ich habe mir das jetzt ganz geschickt gemacht, ja. Diese Uhr, die läuft lange. Ja, seht ihr, es hat schon manchmal Vorteile, wenn sich etwas manifestiert. Nein, wer Interesse an Jüngerschaft hat, ihr wisst, dass ich eine Jüngerschaftsschule fast 10 Jahre in kleinem Rahmen gehalten habe und ich arbeite immer noch an der Perfektionierung einiger dieser Themen und Trainingsweisen. Vor 2 Jahren habe ich ja auch, also in 19 hatten wir auch eine englischsprachige Jüngerschaftsgruppe, waren eigentlich hauptsächlich unsere beiden afrikanischen Damen und ich. Und es hat sehr viel Freude gemacht und ich würde das gerne wieder machen, wenn Interesse da ist. Also da, jetzt funktioniert es aber gut. Bitte melden. Ansonsten möchte ich doch dann direkt kurz auf die heutige Botschaft auch kommen. Es sind 2 Sachen, die mir tatsächlich auf dem Herzen liegen und die eine Geschichte, die würde ich zwar gerne vorlesen, weil wir ja alle so gerne in unserem Sessel versinken, das ist die Geschichte von Jesu Geburt. Ja, aber die ist natürlich ein bisschen lang und In Matthäus Evangelium wird berichtet sehr ausführlich, wie Josef irritiert ist, als es dahin geht, dass Maria schwanger ist, wie Gott eingreift und dem Mann sagt, hör mal, mach dir keinen Kopf, ne? Und dann schlussendlich wird Jesus geboren und die nächste Geschichte direkt nach also der Genealogie und diesen Ereignissen, dass er geboren wurde und dass er den Namen Immanuel, Gott mit uns, bekommt, da gibt es die Geschichte von den drei Weisen. Und die wird ja immer sehr nett direkt mit der Weihnachtsgeschichte zusammengetan. Tatsächlich wissen wir ja heute als gute Bibelkenner, dass das ein gewisser Zeitraum später ist. Manche gehen sogar bis zu 2 Jahre, dass Jesus da ein Kleinkind ist im Haus und so. Das ist aber nicht ganz so wichtig für das, was ich sagen möchte. Die Frage, die ich mich jedes Weihnachten stelle, ist, was schenke ich dieses Jahr eigentlich dem Geburtstagskind? Was schenkst du dieses Weihnachten dem Geburtstagskind? Was ist es? Und wenn man diese Geschichte der drei Weisen anschaut, ist es eine erstaunliche Sache, zu was die bereit waren, um praktisch das Angesicht des Königs der Juden sehen zu können, obwohl es noch nicht mal ihr König war, erstmal. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ihr wisst, was passierte. Die tauchten auf einmal auf, weil sie Astronomen waren, die praktisch auch die Sterne beobachteten. Und man versucht heute teilweise und kann es teilweise erklären, gewisse Phänomene unter den Sternen. Man glaubt einmal, dass es 2 Sterne waren, die wie ein war. Und dann gibt es auch noch andere, die sagen, das war so ein anderer Stern. Gibt es Führungen an Planetarien drüber. Auf jeden Fall sagt die Geschichte, dass sie sich auf den Weg machten, wie sie das erkannten und dieser Stern am Himmel erschien. Macht dann auch Sinn, die sind dann noch gereist und deswegen war Jesus ja schon geboren. Ja, und also die kommen von weit her. Man muss sich das so vorstellen, heute ist ja nichts weiter als 3 Tage entfernt. Ja, also ans Ende der Erde schaffst du heutzutage in 3 Tagen. Ja, du brauchst nur in den Flieger irgendwo hinsteigen nach Singapur oder auch meinetwegen nach Illinois und dann nimmst du dir ein Pferd und reitest in die Pampa für 2 Tage, dann bist du am Ende der Welt. Also es ist ja sehr nah alles geworden. Und damals war es so, dass es tatsächlich eine lange Reise war, die auf sich nehmen mussten. Und das hat mich eigentlich erstaunt, dass diese Leute bereit waren, nicht dem König eine Karte zu schicken, er könnte kommen, sie wären so weise, er könnte bei ihnen an der Universität studieren, sondern dass sie dahin zogen. Und schlussendlich, kennt ihr die Geschichte, der Herodes, der war wie ganz Jerusalem geschockt und ist, wenn man sich das mal einen Augenblick überlegt, die Juden mit ihrem Selbstverständnis, wir sind die Einzigen, die dem wahren Gott dienen. Und hier kommen diese Leute, von denen Mose explizit eigentlich gesagt hat, wenn solche Leute in eurem Volk sind, die Sterne deuten, ne, Kopf ab, also steinigen, töten. Ja, und die kommen und sagen, der Messias ist geboren. Ja, wir haben seinen Stern gesehen. Wa? Die waren total geschockt. Die ganze Stadt war in Aufruhr, heißt es. Und dann haben sie natürlich die ganzen Schriftgelehrten und alle geholt und haben gesagt, wie kann das denn sein? Also, ne, das kann jetzt nicht wahr sein, was soll das? Und so. Und die sagen dann, ja, da gibt es eine Schriftstelle irgendwo, Bethlehem, du bist nicht die kleinste Stadt, denn aus dir soll der und der hervorgehen. Und das haben die Sterndeuter, die Weisen, dann auch direkt als verbindlich erkannt. Also die haben die Autorität der Schrift dann nicht bezweifelt und sind dann dahin marschiert. Und der Herodes hatte sich vorher allerdings noch heimlich erkundigt, wann ist denn das genau gewesen? Und ihr wisst die Tragik, dass er später dann versuchte, tötete alle Kinder, wie Jesus schon nach Ägypten abgehauen war, durch Engelgeleit geschützt. Und dann kommen sie da an und irgendwie liegt da eben ein Baby in der Krippe. Ja, hier kommen diese drei Abgesandten mit ihrem, die waren ja nicht alleine, das müsst ihr euch nicht so vorstellen. Ne? Die hatten eine Karawanentross mit sich. Ja, also, dass ihr euch da nicht ein falsches Bild macht. Wenn du damals gereist bist, konntest du nur als große Gesellschaft reisen, sonst warst du sowieso direkt von den Räubern fielst du direkt unter die Räuber. Du musstest dich wehren können auf Reisen und so. Und sie brachten, und da ist bestimmt schon viel drüber gesagt worden, diese berühmten drei Dinge, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und über den Symbolismus möchte ich jetzt auch nicht so viel sagen, aber uns ist allen irgendwie klar, dass diese drei Dinge auch symbolisch für etwas stehen können, was wir dem Kind als Geburtstagsgeschenk bringen können. Und die Verehrung, es ging ja um die Anbetung auch, ja, sie sind tatsächlich gekommen, um ihn anzubeten. Also sie wussten, es ist kein gewöhnlicher König, wo man damals natürlich auch teilweise Personen angebetet hat und nicht nur Gott. Aber sie waren bereit, sie hatten eine irre Opferbereitschaft. Ne? Also das kostet ja auch alles was. Das Gold ist natürlich dafür vielleicht der größte Ausdruck. Ja, die haben sich das was kosten lassen. Ihre Anbetung, die sie da vollbrachten, dafür sind sie lange gereist, dafür haben sie das alles geopfert und sind dahin gekommen. Das war kein Discounter-Anbetung. Ne? Das war wirklich. Aber was mir dabei nachher aufgefallen ist, nach Verehrung, Opferbereitschaft, Wertschätzung, was man da alles nennen kann, aber sie haben etwas gemacht, was in allen Zeiten das Kostbarste ist. Sie haben Zeit gegeben. Sie haben sich Zeit genommen. Und das ist der Punkt, das ist die simple Botschaft dieses kurzen Teils, die ich hier lassen möchte, als erstes. Das größte Geschenk, das wir dem Gott in unserer Mitte, der zu uns gekommen ist, das wir machen können, ist Raum für den Heiligen Geist zu machen, Zeit zu nehmen für unsere Anbetung. Das ist diese ganzheitliche Anbetung. Ja? Anbetung ist mehr als Singen. Das ist uns allen klar, oder? Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung ist eben Hingabe, ist ausverkauft sein, sold out to Jesus, ausverkauft sein an Jesus. Und Zeit ist das größte Geschenk, das wir machen können. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht immer so gesehen habe. Ich habe es mehr in Effizienz gesehen. Ja, weil ich wollte auch kein Mönch werden, der den ganzen Tag in der Zelle sitzt und betet oder so. Versteht mich also nicht falsch, aber ich muss wie viel Zeit auch immer notwendig ist, um da zu sein, wo Jesus ist, muss ich aufbringen. Ich muss so viel Wertschätzung und Hingabe in mir finden, dass ich an der Krippe oder an dem Häuschen da ankomme, wo er ist. Und es ist das, viele Leute, habe ich den Eindruck, wir müssen darauf achten, wenn die Gegenwart Gottes in unserem Leben, wenn diese innere Gewissheit, er ist mit mir, er ist in meinem Leben präsent, er agiert auch in meinem Leben. Ich kann ihn mit meinem sechsten Sinn, also mit meinem inneren geistlichen Ohren und Augen wahrnehmen, auf irgendeine Art und Weise. Er spricht zu mir, sei es durch Worte von Freunden, sei es durch Lesen in der Bibel, sei es durch eine Predigt, sei es sonst wie, sei es durch Zwitschern von Vögeln, egal wie. Aber ich muss bereit sein zu tun, was, deswegen heißen sie die drei Weisen, was sie getan haben. Weise genug sein, alles daran zu setzen, dass ich da bin, wo der Stern aufgegangen ist. Jesus ist gekommen, er ist hier, er ist der Auferstandene in unserer Mitte. Er ist derjenige, der kein ferner Gott ist. Er hat dich zu seinem Kind gemacht, hat uns versöhnt. Aber das alles wird, je weniger griffig, je weiter wir uns von dem Licht dieses Sterns entfernen. Und das andere, was ich heute noch sagen möchte, ist, am Ende dieses Jahres kann ich genauso gut wieder sagen, das Wichtigste, ihr Lieben, ist die Liebe. Wenn es irgendetwas gibt, das kein Unglück und keine Schwierigkeit der Welt aufhalten kann, möchte schon, aber ist die Kraft der Liebe. Und da möchte ich dann auch unseren Text vorlesen, hier aus dem Lukas-Evangelium, sehr bekannte Verse, die eine Geschichte, die wir alle zur Genüge kennen, die auch als eine der bekanntesten in der Christenheit tatsächlich gilt. Da heißt es, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Jesus antwortet, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. In der Schlachter steht da, er ging auf der anderen Seite vorbei. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel, das sind 2 Tageslöhne, und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Mich fasziniert diese Geschichte. Jesus lehrt keine eigene Lehre da. Er sagt einfach, was steht denn geschrieben in der Religion, die du ausübst? Wie ist das denn bei dir, bei euch? Und der Mann weiß auch die richtige Antwort, ne? Ist Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und Jesus sagt einfach, gut, alles klar, mach's. So. Dann, ich weiß ja nicht, wer mein Nächster ist. Und Jesus erzählt eine Geschichte einfach. Und dann fragt er, ja, und? Wer von denen war das jetzt? Ja, der natürlich. Ach, so schlau bist du schon, dass du weißt, wer. Ne? Ah, du verstehst. Okay, dann tu's. Es ist so einfach, dass es leicht übersehen wird. Es ist auch so einfach für uns, einfach auf der anderen Seite weiterzugehen. Es ist für uns alle immer wieder leichter zu sagen, mein Hemd ist mir näher als dein Hemd. Und nicht zu sagen, dein Hemd und mein Hemd sind beide gut. Ja? Und das ist die Sache, die ich noch hier lassen wollte. Wenn man schon Allegorien macht und Gleichnisse benutzt, muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, dass man das nicht zu sehr verallgemeinert. Aber wenn die Gebote stimmen und Jesus sagt, handle so wie dieser Samariter, dann ist der gute Samariter ein Bild für göttliches Handeln, für richtiges Handeln, für Jesu Handeln, für das Handeln seiner Nachfolger. Dann heißt das, für mich, dass wir in einer Welt leben, in der wir alle irgendwann vielleicht in Situationen kommen, wo wir verletzt wurden, wo uns Unrecht getan wurde, wo wir haben leiden müssen, wo uns Gewalt angetan wurde, wo wir bis aufs letzte Hemd, haben sie schön übersetzt, ich stelle mir mal mit, ja, die haben dem die Klamotten abgerissen, konnte gerade meine Unterhose noch blutend im Graben liegen, ja. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja. Und dann kommen Leute vorbei, ja, ich meine, ich bin ja Pastor oder Geistlicher oder so, und dann wählt Jesus auch noch genau, weil das ja auch so einer da war, der gefragt hat, und nimmt genau diese Berufskasse und sagt, ja, du bist doch Profi-Frommer, ja, dann wollen wir mal sehen. Und der Profi-Fromme sagt, der geht vorbei. Das kann uns so leicht passieren, ihr Lieben, dass wir mit einer Profi-Frömmigkeit vorbeigehen am Leid unserer Mitmenschen. Dass uns das Schlüsselwort, er hatte Mitleid, ja, er erbarmte sich über ihn, dass uns das verloren geht. Dass wir ausrechnen, ob jemand die Berechtigung hat, wenn er im Graben liegt, ob ihm geholfen werden kann. Nee, hör mal, du bist aber ein Wirtschaftsflüchtling, also dir kann man da jetzt nicht aus dem Graben helfen. Ja. Ihr Lieben, Gott sendet uns manchmal sehr konkret Menschen über den Weg. Aber seien wir doch mal ehrlich, die Welt um uns herum ist ein Straßengraben voller zerbrochener Leben. Und du bist entweder in der Waschmaschine und Wiederherstellungswerkstatt Gottes, wo das Heil, das Jesus am Kreuz erworben hat, wo die wiederherstellende Kraft Gottes, die hier im Raum ist, dein Leben versucht in Ordnung zu bringen, nach Körper, Geist und Seele, oder du bist ein und bist selbst Teil des Rettung, bist auf dem Rettungsschiff gelandet, im Lazarett, wie dieser Mann, dem hier geholfen wird. Oder du bist jemand, der entlang geht auf der Straße des Lebens und kannst jemand anders helfen. Oder du bist wie dieser Mann mit seinem Gasthaus, der sagen kann, ich kann mich hier um alles kümmern. Wer bist du? Suchst du da das selber aus? Nein. Keiner sucht sich aus, im Graben zu liegen. War der Mann schuld? Ja, wärst du nicht nach Jericho runtergegangen? Ihr Lieben, wir sind Weltmeister im Entschuldigungen vorbringen. Wir sind oft nicht in der Lage, den Mut und das Vertrauen in Gott zu haben, zu sagen, mal sehen, ich tue mal was außer der Reihe. Denn es ist außer der Reihe. Ich meine, da lagen jetzt nicht 35 nacheinander und er ist von einem zum anderen und ist die neue Mutter Teresa geworden. Sondern das war auch ein Reisender auf dieser Route. Es war sogar jemand, der sagen könnte, hört mal, ich komme von einem anderen Land, ich bin Samaritaner, ich komme hier, ich bin Bayer, ich bin Österreicher, vielleicht besser. Ich bin Österreicher, ja. Können die Deutschen sich nicht um ihren Kram kümmern? Schweizer. Noch schlimmer. Ich bin in Österreich zum Glauben gekommen, also versteht das jetzt bitte als netten Witz, nicht irgendwie falsch. Das ist, was ich einfach sagen möchte. Ich möchte sagen, wir müssen immer wieder, und da kommen wir auch zu dem ersten Punkt wieder, uns die Zeit nehmen und uns ein paar Fragen stellen. Ich bin zum Glauben gekommen, weil ich irgendwann mich entschlossen hatte, einfach irgendwie ehrlich mit mir selbst zu sein. Also vorher, die ganze Welt war so böse, meine Eltern, ja, die Industrie, die das Waldsterben verursacht, und alle waren schuld, nur ich. Ich bin ja so ein netter Kerl. Alle wollen nur dein Bestes. Lass es dir nicht nehmen. Ja? Und eines Tages habe ich irgendwie realisiert, Mann, ich habe eigentlich auch noch was zu lernen, muss mich noch verändern, habe Fehler gemacht, muss was gerade bringen. Und die nächsten Monate war ich damit beschäftigt, mich bei Menschen erstmal zu entschuldigen für Dinge, die ich getan habe. Darum legt Jesus so viel Wert darauf. Er weiß, nichts blockiert uns mehr, als wenn wir mit einer längst überfälligen Entschuldigung zu lange warten. Um mal ein Beispiel zu nennen, was passiert. Wir können natürlich die andere Seite nehmen. Ich habe nichts dazu zu fügen. Jesus sagt in einer anderen Stelle, auch im Matthäus-Evangelium, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn du dich auf Gottes Gebote aus der Heiligen Schrift berufst, dann will ich sehen, wie es damit aussieht. Das ist auch, was ich immer gemerkt habe. Sobald ich gewechselt bin ich arbeite in der Fabrik und predige, zum Vollzeitprediger, dann muss ich mir eine Menge Fragen und eine Menge kritischer Blicke auf einmal gefallen lassen. Ja? Ja? Weil die Welt weiß, die gehen vorbei. Ich meine, überlegt euch mal, da ist das Volk ausgeblutet durch Römer und ein religiöses System von Reichen, ja, und von hochnäsigen, sage ich jetzt mal, besserwisserischen Religiösen, die den Anspruch haben, dass du ihnen gehörst. Und Jesus kommt und erzählt und sagt, ja, der Priester, der ging vorbei, der Levit, der ging vorbei. Ich meine, das ist schon ein bisschen, kein Wunder, sage ich ja, dass die Leute gesagt haben, noch nie hat einer so geredet. Ja. Der konnte echt was durch die Blume sagen. Ja. Aber lasst uns daran festhalten, dass das, was wir leben wollen, von der Theorie nicht so kompliziert ist. Es ist die Frage, schaffen wir es, in einer schwieriger werdenden Welt unsere Herzen noch offen zu halten? Denn ich weiß, warum Leute nicht mehr mitleidig und barmherzig sind. Es ist, weil sie wieder in den Graben fallen, weil sie verletzt werden, weil sie nicht wissen, mit den Dingen umzugehen, auch viele Christen, und am Ende einfach wieder ein Stück im Graben sind. Und dann dreht sich Gemeinde nur noch um, wir wollen alles wieder herstellen, alle brauchen Hilfe und so, ja. Aber sag mal, am Ende, was wird wohl dieser Mann eines Tages tun, wenn er nochmal die Straße von Jerusalem nach Jericho runtergeht und da liegt einer im Graben? Was würden wir über jemanden denken, der selber dort vom guten Samariter aus dem Graben gerissen wurde, wenn der auf die andere Seite gehen würde? Wir haben immer Angst, dass Gott von uns etwas zu Riesiges, zu Unmögliches verlangt. Naja, ein Verband, ein bisschen Wein und Öl, eine Mitfahrgelegenheit, ein billiges Hotel für 200 Euro, so zwei einfache Tageslöhne, kannst du vielleicht eine Woche oder so. Ja? Und er sagte, wenn ich wiederkomme, ich gleiche es aus, also er wusste also schon wahrscheinlich, ich komme in 14 Tagen hier wieder durch, falls er nicht so schnell genesen ist, kann ich den Rest ausgleichen. Wahrscheinlich hat der im Gasthof gesagt, na, den setze ich auf jeden Fall nach 5 Tagen wieder raus, da können die Wunden außen abheilen. Aber wie dem auch sei, dann geh und mach es ebenso. Das ist die einzige Antwort, die Jesus hat. Geh und mach es ebenso. Das ist die Basis, auf der wir leben wollen, ihr Lieben, oder? Und lasst uns das nicht vergessen. Es ist diese Haltung, die das Land der Reformation zu einem Land gemacht hat, in dem so schön Weihnachten gefeiert wird. Weil diese Haltung über Generationen in vielen Menschen in diesem Land war. Und wir sehen, wo Weihnachten endet, wenn Menschen in unserem Land diese Haltung, die Jesus hier sagt, nicht mehr haben. Und damit bin ich am Ende. Jetzt, das war mein Timer. Ich weiß, es hörte sich ein bisschen ernst an, aber ich wollte euch einfach im Kern eures guten Lebens bestärken, ihr Lieben. Ich wünsche euch, dass ihr ja immer eine gute Gans im Ofen habt zu Weihnachten und ein Glas dazu, das ihr gerne leer trinkt. Und ich freue mich einfach, dass wir dieses Jahr ein Stück weniger in einem hektischen Weihnachtstrubel sind. Für einige natürlich, die bis zur letzten Minute müssen, mag das anders sein. Ich weiß, für die, die Existenznöte haben, ist es noch mal ganz anders. Aber lasst uns das tun, was man zu Weihnachten eigentlich immer machen will. Mal das Leben ruhen lassen und Freunde und Familie und Jesus in ein Zimmer bekommen. Gott segne euch zu eurer Weihnachtszeit. Ich wünsche euch wirklich schöne Feiertage. Gott mit euch.